Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserem Sicherheitskulturkongress in Wuppertal einladen. Am 20.04. veranstalten wir den ersten Sicherheitskulturkongress hier in der historischen Stadthalle in Wuppertal mit 8 tollen, großartigen Referenten, Expertinnen, Experten, die auf der einen Seite Best Practice Lösungen und Ideen aus ihren Unternehmen mitbringen, wie sie Sicherheitskultur entwickelt haben, aber eben auch ganz neue Perspektiven aufzeigen, in welche Richtung wir uns in der Sicherheitskultur in den Unternehmen weiterentwickeln dürfen. Du kannst dir jetzt dein Ticket sichern unter www.sicherheitskulturkongress.de und ich freue mich natürlich, wenn du noch mit dabei bist und wir uns am 20.04. hier in Wuppertal ganz persönlich kennenlernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen großartigen Gast, mit dem ich jetzt schon mal prophezei. Es wird auf jeden Fall lustig hier in den nächsten paar Minuten im Podcast. Herzlich willkommen, Björn Büchs, hi.
Ja, hallo Anna, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Wer bist du und wofür stehst du? Du stehst für Arbeitsschutz und Humor. Und woran das vielleicht schon mal ganz deutlich wird, ist an dem Begriff, den man oder an deiner Beschreibung aus LinkedIn, wo drin steht, du bist Betriebsklimaschützer. Erklärt sich jetzt nicht ganz von selbst, ne? Ich glaube, zu jedem der beiden Teile aus dem Wort hat jeder so ein Verständnis, aber wie das jetzt im Zusammenhang steht und was das vielleicht auch mit dem ganzen Thema Arbeitsschutz nachher zu tun hat, kommen wir noch zu. Aber du bist ganz klassisch auch SIFA, ne? Bist auch im Bereich der sicherheitstechnischen Betreuung, Gefährdungsmutter, psychische Belastung unterwegs, also machst eine ganze Menge im Bereich des Arbeitsschutzes auch und ich bin ganz gespannt, was das am Ende des Tages irgendwie noch mit Humor zu tun haben soll. Oder wie wir es miteinander verbinden. Aber erstmal nochmal ein ganz großes Dankeschön und herzlich willkommen, dass du da bist und führ uns doch mal ein, wer ist eigentlich Björn Büchs?
Ja, wer ist Björn Büchs? Vielen Dank für die Frage, sagt man glaube ich auch in so einem Podcast. Tatsächlich, ich habe ein sehr buntes Arbeitsleben. Ich habe mal angefangen auf dem Bau als Maurerlehrling und tatsächlich mal so überlegt, wo hat eigentlich das Thema Arbeitsschutz angefangen? Und es war tatsächlich auch da, weil ich als Anschläger, so nennt man das, für die dann die Lasten zum Beispiel am Kran anschlagen, da war ich der Einzige, bei dem es den ganzen Tag irgendwie keine Zwischenfälle gab und der das am schnellsten von allen Lehrlingen gemacht hat. Das ist jetzt kein wirklich gutes Prädikat, aber als Lehrling war das in Ordnung, Anschläger zu sein. Genau, und da hat das, glaube ich, angefangen. Und ich selber kann, glaube ich, sagen über meine Vita, dass die so bunt ist, weil ich immer meinen Interessen gefolgt bin. Und das Kerninteresse ist einfach Gesundheits- und Arbeitsschutz. Das habe ich dann immer weiter professionalisiert. Und auch, das kann ich nachher vielleicht ein bisschen nochmal skizzieren, wo ich überall abgebogen bin, weil es einfach unglaublich wichtig ist. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit Arbeit im Leben.
Das stimmt. Wie ging es denn dann weiter als nach dem Anschläger da sein, als Maurerlehrling?
Ja, nach diesem zweifelhaften Ruhm, möchte ich mal sagen, habe ich dann meine Lehre auch beendet.
Du hast dich nicht drauf ausgeruht, ne?
Nein, ich habe mich gar nicht drauf ausgeruht, aber es ist natürlich Teil der Arbeit auf dem Bau. Also ich habe tatsächlich ganz klassisch als Maurer auch gearbeitet. Ja, und cool. Damals war es noch so, dass man gezogen wurde von der Bundeswehr. Ich bin dann dorthin und habe mich, heute würde man sagen, casten lassen. Ich habe so eine Eignungsprüfung gemacht als Zeitsoldat und für 4 Jahre. Bin dann aber schließlich und letztendlich 12 geblieben. Und okay. Bei der Bundeswehr als Bautechniker, weil ich ja diese Eignungsvoraussetzung hatte, kam das Thema wieder auf mich zu, weil es A, Bestandteil der Ausbildung war. Also wir haben bei der BG Bau in München einen großen Block, eine komplette Woche auch gehabt, nur Arbeitsschutz. Und genau, dann habe ich im Prinzip als Projektleiter, könnte man sagen, so war die Rolle, wenn man es zivil vergleicht bei der Bundeswehr, genannt Infrastrukturfeldwebel, aber es ist halt Amtsdeutsch, habe ich ständig in Ausschreibungen oder in Projekten bei den Baufortschrittsbesprechungen damit zu tun gehabt. Und damals musste ich nicht nachweisen, dass ich sicher bin, weil das irgendwie so, ich glaube, mit dem Hoheitsrecht war das dann abgegolten, sage ich jetzt
Da
mal.
hat man alles. Da hat man alles
Genau.
und ist man alles, oder?
Ich war auch nicht direkt verantwortlich, weil die Firmen natürlich private Firmen das selber umsetzen mussten. Aber komplett eigenverantwortlich war ich zum Beispiel in Afghanistan, ne, wo du dann einfach in Kunduz, 1000 mal 1000 Meter ist das deutsches Hoheitsgebiet, das Lager. Und dann alles, was da passiert, wird dann auch nach deutschem Recht behandelt und somit ja mit Arbeitsschutzrecht zu tun gehabt, ohne dass ich schon SIFA war. Das habe ich dann später nachgeholt.
Ja, okay. Und dann bist du irgendwann raus aus der Bundeswehr und wusstest schon, es geht eben auch in die Richtung Arbeitsschutz, Gesundheit. War das damals für dich dann schon klar?
Nein. Ich habe nebenberuflich, weil ich aus dem Leistungssport gekommen bin, habe ich mich für Fitness interessiert und habe irgendwann mal, weil ich irgendwie den Fitnesstrainer bestimmte Sachen nicht glauben konnte, habe ich selber meine Trainerausbildung gemacht. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, bis dahin, dass ich dann irgendwann im Bachelor Gesundheitsmanagement studiert habe und habe aber auf einer der Fortbildungen einen relativ bekannten Professor kennengelernt im Bereich Sport und Prävention. Und bin dafür, weil es ein duales Studium war, ich war Ende 20, Anfang 30, dann umgezogen und habe eine sehr schöne Zeit am Tegernsee gehabt, in München studiert. Und da ist es dann im Prinzip immer mehr, oder hat sich dahin entwickelt, würde ich mal so sagen, dass aus der Gesundheitsförderungsidee, mit der ich damals unterwegs war, eigentlich immer klarer der Bezug wurde zum Arbeitsschutz und ich dann immer schon gedacht habe, also eigentlich müsstest du das nochmal von der Pike auf lernen, weil das ist ein eigener Kosmos. Und genau, das habe ich dann so nach und nach nachgeholt. Aber auch sowas wie Eingliederungsmanagement, solche Sachen. Damit habe ich mich sehr beschäftigt, weil ich halt in den Gremiumssitzungen, in den ASA und so weiter diese Vielfalt der Themen gesehen habe und mich hat auch alles interessiert. Und dann bin ich ein Fortbildungsjunkie geworden.
Seminarhopper kenne ich nur.
Ja,
So
auch schön. Ja,
Seminarhopping.
auch schön.
Was ist denn, was steckt heute hinter dem Betriebsklimaschützer? Oder wofür steht Betriebsklimaschützer und was machst du jetzt eigentlich heute?
Ja, also ich habe, glaube ich, schon kurz skizziert, dass ich so versucht habe, irgendwie alle Teile von betrieblicher Gesundheit für mich auch zu ergründen. Und ergründen heißt dann für mich immer, da machst du mal einen Kurs, der kann auch gerne länger sein. Und nach dem Studium, ich habe ja erst Gesundheitsmanagement studiert, dann Wirtschafts- und Organisationspsychologie, habe auch alles abgeschlossen, das muss man heute dazu sagen.
Das
Irgendwie
stimmt,
studieren
ja.
irgendwie alle. Genau, und dann hatte ich ganz viel Know that und Know what, aber kein Know-how. Und dann dachte ich so, okay, wie mache ich das jetzt? Weil das das wichtig ist und was man da irgendwie alles machen kann, das habe ich jetzt verstanden, theoretisch. Und habe mich dann sehr stark mit so prozessberatenden Techniken beschäftigt, also Coaching-Ausbildung, Mediation, Klammer auf, die, glaube ich, erkenntnisreichste Fortbildung, die ich hier gemacht habe, auch für mich, im Bereich Führung, systemische Arbeit und so weiter. Und dann habe ich verstanden, wie man insbesondere Gesundheitsthemen besser transportieren kann und die Blockaden, die da häufig entstehen, auflösen kann. Und das geht so in diesem Bereich Betriebsklimaschutz, eigentlich mache ich in unserem Arbeitsfeld Safety mit so einer psychologischen Brille, schaue ich einfach, wer muss denn hier mit wem wie arbeiten, damit wir alle am selben Ziel arbeiten. Und das ist eigentlich so die Kernaufgabe. Und das sorgt dafür, dass ich in der Regel Dinge auch anspreche. In meiner Rolle extern geht das immer gut, die intern gar nicht mehr angesprochen werden dürfen, ja, weil es so alte, kalte Konflikte sind. Und da kommen mir meine Verständnis oder mein Verständnis aus dem Coaching, aus der Mediation sehr zugute, weil ich am Anfang gar keinen Arbeitsschutz mache, sondern eigentlich erstmal gucke, was für Themen bringen wir hier in den ASA mit rein, die hier überhaupt nicht hingehören, für die ich zwar Verständnis habe, aber bestimmte arbeitsrechtliche Dinge, die an anderer Stelle wichtig sind, haben hier eigentlich gar nicht viel verloren, zumindest nicht als Konflikt. Und genau so hat dann irgendwann mal jemand gesagt, so Mensch, das, was du machst, ist ja eigentlich deutlich mehr als das, was wir sonst von der SIFA bekommen. Nicht, weil ich mich da irgendwie besonders hervortun wollte, sondern weil ich merke, na, wenn es nicht wirksam ist, bin ich unzufrieden. Und deswegen habe ich angefangen, erst auf Interessen zu schauen und dann mit der Facharbeit zu starten. Genau.
Das, und das machst du jetzt, also du betreust auch Unternehmen nachher hinten heraus oder die kaufen erstmal offensichtlich irgendwie Arbeitsschutz und bekommen eben einfach das, was denen am Ende des Tages deutlich mehr hilft, um auch einen wirksamen Arbeitsschutz nachher umzusetzen. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also ich habe so einen Schwerpunkt, könnte man sagen, mittlerweile für mich. Also ich habe also in der Prozessbegleitung, wenn es schwierig wird oder wenn es schief gegangen ist, dann wissen meine Kunden, die können insbesondere mich anrufen. Ich mache natürlich klassische sicherheitstechnische Betreuung auch. Also ich schreibe, aktualisiere Gefährdungsbeurteilungen. Genau, habe jetzt auch heute wieder eine Anfrage für eine Begehung, weil da neue Räume angemietet wurden. Also so ganz klassische Dinge, da, wo man einfach sagt, genau, das ist so Handwerkszeug und das ist auch gut. Aber wenn ich zum Beispiel auch mit größeren, also meine größeren Aufträge sind in der Regel irgendwelche Prozesse, die seit Jahren nicht richtig funktionieren, wo die dann irgendwann auf mich kommen, zum Beispiel als auch Empfehlung von der gesetzlichen Krankenkasse, die bei denen dann intern BGM fördert, DGF fördert. Und dann reicht es auf einmal relativ schnell in die ganze Management-System-Denke rein. Und manchmal ist es gar nicht so richtig Gesundheit oder Arbeitsschutz, es kommt eher aus dem Qualitätsmanagement. Zum Beispiel ein Auftrag, da funktioniert das Shopfloor-Management nicht. Ich so denke, ja, okay, da ist irgendwie in den Meetings, kannst du gerne Arbeitsschutz mitmachen, das ist auch wichtig, aber es ist eigentlich kein originäres Gesundheitsthema. Und ich kann dadurch, dass ich im Prinzip diese Breite habe, sagen, okay, erzähl mal, was du hast, weil die Probleme dahinter, die Interessenkonflikte sind meistens die gleichen. Und dann kann ich im Prinzip anfangen zu arbeiten. Und meine Strategie ist immer, wir machen den Arbeits- und Gesundheitsschutz so, dass er als unterstützend wirksam genommen wird, weil die Hauptaufgabe von keinem Unternehmen ist, nur Arbeitsschutz oder BGM zu machen. Und das wird manchmal so in den Vordergrund gestellt und steht im Weg. Und wenn ich dann zum Beispiel anknüpfe an die Personalstrategie, Stichwort Mitarbeiterbindung, dann sage ich, wir haben echt viele Instrumente im Arbeitsschutz und im Gesundheitsschutz, die auf das Thema einzahlen. Und dann baue ich das einfach damit ein. Also man könnte fast sagen, ich mache den Arbeitsschutz aus Kundensicht so ein bisschen nebenher mit, aber ich integriere das in die Strategie, in die Betreuung mit ein, sodass der Kunde auch sagt, mein Hauptinteresse als Arbeitgeberin oder als Interessenvertretung wird auch bedient und wir machen nicht nur gesetzliche Verpflichtungen. Das erscheint, glaube ich, bei vielen Leuten sehr unattraktiv. Ja, so kann man das im Prinzip beschreiben. Ja.
Ja, ich glaube, das schärft das Bild nochmal etwas.
Ja.
Jetzt hast du einen tollen Beitrag geschrieben in der Zeitschrift, dass Arbeitsschutz und Humor irgendwie zusammengehören oder Prävention und Humor, geht das überhaupt? Erzähl doch mal, wie kommt jetzt das Thema Humor zu dir? Ich glaube, viele würden sagen, sie sind irgendwie humorvoll, aber jetzt die wenigsten gehen raus und sagen, Arbeitsschutz und Humor ist genau das Ding in der Kombination. Also wie ist es zu dir gekommen?
Ja.
Und ja, was haben Arbeitsschutz und Humor irgendwie miteinander zu tun?
Ja, also für mich eine Art von Medium, könnte man sagen, um die Themen besser zu platzieren, um die Leute zu öffnen. Ne? Und ich glaube, das könnte jeder unterschreiben. Wenn Dinge humorvoll thematisiert werden, dann ist man in der Regel offener. Und bei mir ist das im Prinzip so, das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, dass der Impuls von meinen SeminarteilnehmerInnen kam. Ich glaube, ich konnte mich irgendwann selber nicht mehr reden hören und habe angefangen, flapsig zu werden. Ich glaube, so kann man das sagen. Ich bin ein großer Fan von Kabarett- und Satireformaten und Comedy und schaue dort irgendwie auch ganz, ganz viel. Und ich glaube, das ist dann irgendwann in meine Art der Betreuung eingeflossen, weil ich dann auch Dinge mal versucht habe zu überspitzen, mit einem Augenzwinkern zu sehen. Was übrigens auch in der Konfliktklärung eine alte Weisheit ist, dass man sagt, mit Humor schafft man Themen, die sehr festgefahren sind, vielleicht wieder zu lockern. Genau. Und nach diesem Impuls, ich glaube, ich habe es dann viermal gehört von unterschiedlichen Gruppen. Wann gibt es denn von dir mal ein Kabarettprogramm? Und beim ersten Mal dachte ich noch so, okay, euch hat es gefallen, Dankeschön. Beim zweiten Mal dachte ich so, das habe ich schon mal gehört. Beim dritten Mal, das ist jetzt Nummer drei. Und beim vierten Mal habe ich gesagt, ich habe verstanden, ich könnte vielleicht mehr daraus machen. Und dann als Fortbildungsjunkie, was macht man natürlich? Man sucht nach Möglichkeiten.
Guck, wo kann
Was
man
kann ich dazu
Kabarett?
jetzt lernen? Genau, und natürlich gibt es außer der Schauspielausbildung jetzt kaum was, was in dem Bereich, sage ich mal, als Ausbildung existiert. Habe aber ein Comedy-Institut in Köln gefunden, das ist auch in dem Artikel drin, und habe dort gelernt, dass es Handwerk ist. Und das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil ich dann auch weiß, wie ich Inhalte verpacken kann. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich angefangen, meine Inhalte zu überarbeiten. Und ja, das kommt gut an und man braucht aber am Anfang, gerade wenn ich einen neuen Betrieb habe, schon die Sensibilität zu schauen, passt das hier? Weil ich erlebe sehr schwere Momente am Anfang, weil halt Dinge nicht funktioniert haben. Also da kann man nicht gleich losdonnern mit Pointen, die man selber gut findet. Das könnte nach hinten losgehen, ja. Genau, also so ist es zu mir gekommen und habe die Corona-Zeit, glaube ich, auch als Teil meiner eigenen Psychohygiene zum Kabarettprogramm Schreiben genutzt. Ich hatte ja irgendwie viel Zeit, wie andere auch. Und so ist viel entstanden, was ich dann einordnen konnte in so die Primärprävention, die es bei den Krankenkassen gibt, weil Ernährung ist ein Dauerthema. Dann aber auch Bewegungsverhalten, irgendwelche Dinge, die man sich regelmäßig vornimmt, die nicht klappen und so. Und somit ist eigentlich die Verhaltensprävention im Arbeitsschutz und auch im Gesundheitsschutz ein Eldorado für Comedy- und Kabarett-Themen. Und habe dann meine Notizen der letzten Jahre strukturiert und bearbeitet mit diesen Techniken, könnte man sagen, ne, die ich da gelernt habe in diesem Humor als Handwerk. Genau. Und somit bin ich eigentlich wieder Handwerker.
Wieder Anschläger, ne? Oder wie Anschläger hieß das, ne?
Genau, Anschläger war das damals.
Anschläger. Cool. Also Arbeitsschutz und Humor, jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, das ist, kommt jetzt, kann man jetzt nicht einfach auch bringen, wie es einem gerade selber gefällt, ne? Warum sollte es aus deiner Sicht irgendwie trotzdem zusammengehören?
Also ich mache gute Erfahrungen damit. Wenn die Betriebe auch für so eine Art von Kommunikation offen sind, dann einfach auch mal ein paar Dinge zu überspitzen. Also es gibt einfach sehr viele Absurditäten im Arbeitsschutz, ne? Und die anzusprechen in der externen Rolle, das darf man meistens eher, als wenn man zu einem internen Kreis gehört, wie zum Beispiel der Personalabteilung. Und dann höre ich mir halt an, was gibt es an aktuellen Themen, was gibt es an Dingen, die nicht funktionieren, die nicht scheitern. Und das ist eigentlich genau die Vorlage für Comedy und Kabarett. Und ich versuche dann an bestimmten Punkten einfach nochmal wie so eine Zusammenfassung zu bringen, die so ein bisschen pointierter ist, ne? Und dann dosiert zu gucken, ob das wirkt. Und die Betriebe, also ich habe bisher keinen Betrieb erlebt, es sei denn, sie waren in einer Phase, die schwierig ist, die nicht dafür offen waren. Und ich glaube, mittlerweile sehen viele bereits am Anfang der Zusammenarbeit, dass es sich viel leichter anfühlt, mit mir zu arbeiten, im Vergleich zu Kollegen oder Kolleginnen, die vorher hatten, die ich natürlich nicht kenne, die vielleicht fachlich wahrscheinlich besser waren in bestimmten Bereichen. Aber das ist im Moment, glaube ich, das, wonach viele suchen und sagen, wir wissen, dass das Thema wichtig ist. Wir wollen uns auch engagieren. Aber bitte nicht, wenn einer nur kommt und sagt, du hast hier ein Problem, ich habe da was gesehen, du musst und du musst, du musst. Und ich mache das trotzdem. Also die kriegen alles in ihre GBU reingeschrieben oder auch in die Begehungsprotokolle. Aber ich finde, glaube ich, eine andere Form über den Humor, Dinge auch anzubringen, passt nicht zu jedem Thema, muss man auch sagen. Aber ich glaube, dass es in der Wahrnehmung der Kunden anders ist, weil es leichter rüberkommt. Ich glaube, das ist der wesentliche Effekt.
Ja, jetzt hast du schon das so ausgeführt, das führt mich auf jeden Fall zur nächsten Frage. Warum fällt es denn jetzt fällt es uns denn so schwer, auch humorvoll zu sein? Wir sprechen jetzt ja, oder die du gerade geschildert hast, sind ja vielleicht auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, also irgendwie Techniker, Ingenieure, ne, was wir alles so da draußen haben als Fachkräfte für Arbeitssicherheit, gehören wir jetzt ja beide auch irgendwie zu aus der technischen Schiene. Warum fällt es uns das so schwer, das auch vielleicht mit Humor zu vermitteln oder dort Humor auch in unsere Arbeit einfließen zu lassen? Warum sind wir so wenig humorvoll?
Ja, also ich glaube, in Deutschland, wir sind sehr gut immer noch nach wie vor, wenn es um technische und auch ingenieurwissenschaftliche Berufe geht. So, als Voraussetzung, um SIFA zu werden, ist das, glaube ich, bei den meisten Leuten der Fall, dass die aus so einem Beruf kommen. Da zählen halt Fakten, aus denen ganz klare Handlungsanweisungen abgeleitet werden können. Und das ist ja nicht nur spaßig, da gibt es ja auch Gründe. Also wenn ich zum Beispiel als Bautechniker, wo ich herkomme, Teilsicherheitsbeiwerte einrechnen muss für ein Lastensystem, dann hat das einen Grund, nämlich damit wir sicher gehen können, dass der Kram hält. So, und das ist nicht besonders lustig. Da geht es einfach auch um die Abwendung von Gefahren, da geht es um die Einschätzung von Risiken. Und die ganze Ausbildung ist voll mit Gefahren, Risiken, Gefährdungen, Belastungen. Also rein vom Neurologen würden sagen oder Psychologen, das hat so einen Priming-Effekt. Du kommst aus der Ausbildung eigentlich nicht besonders happy raus, weil du sagst so, ich habe gelernt, was alles gefährlich ist. So, und dann ist, glaube ich, zumindest in der Wahrnehmung in den Betrieben häufig auch dieses Beharren auf die Einhaltung von Regeln etwas, was viele gelernt haben. Die sind auch wichtig. Und die verteidige ich genauso. Also TRGS oder so, wenn die gilt, dann gilt die. Ja, also das ist jetzt auch gar nicht so, dass ich sage so, ja, da mache ich mich lustig drüber, deswegen habe das mit mir leichter. Aber die Art und Weise, damit umzugehen, auch vielleicht mit Fehlern, die passiert sind, und zack, sind wir in einem Kulturthema. Wie geht ihr mit Fehlern um? Wie geht ihr mit beinahe Unfällen um? Darf das hier gesagt werden? Ist das vielleicht etwas, wo wir mal sagen können, okay, wir spinnen mal weiter, was daraus hätte werden können, wenn wir das nicht gesehen hätten, wenn das niemand gemeldet hätte. Und dann kann man auch einen Dialog starten, der tatsächlich dann auch in so Absurditäten und Überspitzungen führt, aber auch von Seiten des Kunden. Und dann wird es auf einmal lustig, ohne dass alle verlieren oder den Bezug verlieren zur Ernsthaftigkeit des Themas. Und ich glaube, es ist ein Stück weit curricular angelegt, um deine Frage nochmal genauer zu beantworten. Ja, und ich habe das ja selber 1,5 Jahre berufsbegleitend gemacht. Also mit den Leuten hatte ich Spaß. Thematisch, also gerade bei einem Gefahrstoffkataster, da kommt jetzt nicht nur Freude auf.
Eben, ja, das ja, und noch weniger Freude, wenn natürlich auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit dann noch, ja, ich sag mal, platt jetzt fürs Lachen in den Keller geht, ne? Dann eben noch weniger.
Ja, und aus Sicht der Verantwortlichen werden wir halt häufig, und das kennt ihr ja auch, als Detektive, Polizisten, Oberlehrer, Haft und was ich da nicht schon alles gehört habe. Und ich habe irgendwann mal, glaube ich, auch aus eigenem Interesse auf diese Art von Zuschreibung keine Lust mehr gehabt. Und habe einfach gesagt, naja, also meine Facharbeit, die bleibt so, wie sie ist, aber vielleicht liegt es eher an der Kommunikation. Und das ist im Prinzip ein wesentlicher Teil, der im Prinzip kommunikativ in der Wahrnehmung dann auch geprägt werden kann, wie ich mit den Leuten umgehe, ohne die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Manche Sachen sind aber einfach auch persönlich, wo man sagt, es gibt auch Leute, die wollen gar nicht lustig sein. Also die gibt es natürlich auch.
Ja, die gibt es natürlich auch, ne?
Ja.
Jetzt hast du schon auch so ein bisschen ausgeführt, wie man sich das so vorstellen kann, ne? Vielleicht hast du da, wenn man so ein Beispiel auch, gerade beim Thema Gefährdungsbeurteilung, ne? Psychische Belastung ist ja jetzt auch ein Thema, was jetzt, wo wir uns als, ich sag mal, deutsche Gesellschaft jetzt auch manchmal noch ein bisschen schwer mit tun, ne? Psychische Gesundheit und psychische Belastungsfaktoren, ne? Wie schafft man das in der Gesellschaft, die sich eh schon teilweise schwer mit diesem Thema tut, dann auch noch das Ganze humorvoll zu gestalten? Mit so einem Thema und technischen Mitarbeitern.
Genau, ja, also ob es jetzt technische sind oder auch im Pflegebereich, wo ich auch unterwegs bin,
Ja,
also
stimmt.
es ist nicht leichter. Also es ist egal, in welchen Kontext man kommt. Wir haben die ganzen Themen, die die Arbeitswelt bewegen, haben wir in allen Branchen angefangen, von dem, was wir Fachkräftemangel nennen, hin zu was auch immer, irgendwelchen Zukunftssorgen. Jetzt ist allerdings zum Beispiel gerade die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, wenn ich sie so anlege, deutlich mehr als eine Gefährdungsbeurteilung klassisch betrachtet. Und ich fange immer so an, ich schaue, dass ich so eine Offenheit für vielleicht auch einen anderen Umgang mit dem Thema versuche, ne, mit der Sensibilität dann irgendwie zu erspüren und irgendwie auch rauszufinden bei der Auftragsklärung. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen auch einen Call mit einem großen Personenverkehrsgesellschaft aus Hamburg, wo ich gesagt habe, ihr müsst erstmal klären, wo ihr hin wollt und welchen Raum das Thema psychische Belastung in eurer internen Kommunikation haben soll. Weil alles, was der mir erzählt hat, war auf Mitarbeiterbindung ausgelegt, auf Verbesserung der Arbeitsbedingungen, eher auf so ein BGF-Gedanken. Und da kann ich ansetzen und dann kann man zum Beispiel sagen, naja, Dann lass uns doch, wie ich das vorhin schon geschildert habe, ein solches Projekt machen. Vielleicht auch, weil es bisher schiefgegangen ist. Und wir gucken, was sind eure Interessen. Und dann integriere ich euch das gerne und mache euch aber auch eine Art von Kommunikation mit den Führungskräften in Informationsveranstaltungen, die ein bisschen humorvoller ist. Und wenn die das zulassen, dann haue ich auch meinen raus. Also zum Beispiel ein Klassiker. Auf einer Informationsveranstaltung sitzen immer ganz viele Leute, zum Beispiel wenn es eine Betriebsversammlung ist, und gucken mich an und denken jetzt so, und dann werde ich auch noch angekündigt, ja, zum Thema psychische Belastung, jetzt hier heute, Herr Büchs, und dann siehst du eigentlich schon in den Augen entweder Augenrollen oder so ein bisschen, ja, Zweifel, Ängste, also was auch immer. Weil das Thema ist aus Marketing-Sicht vierfach unattraktiv, Gefährdung will keiner. Belastung will keiner, Psyche ist kryptisch und alles, was überprüft wird, ist sowieso sehr, sehr unangenehm. Gleichwohl erkennen die, dass es ein wichtiges Thema ist, wenn man es als Organisationsentwicklungsthema betrachtet. Und dann sage ich zum Beispiel, dann lass uns das doch verknüpfen und lass uns eigentlich ein Projekt der Organisationsentwicklung, Personalentwicklung daraus machen. Und ich erfülle die Anforderungen der Gefährdungsbeurteilung Psyche, zum Beispiel, die deine BG dir empfiehlt. Erfülle ich noch mit. Aber es ist eine Haltungssache der Betriebe, das zuzulassen. Und jetzt noch auf den Spruch vor der Belegschaft. Ich starte gerne am Anfang dann auch immer so in der Erklärung, was wir dort machen. Dann sage, was machen wir dort eigentlich? Wir machen eine Analyse. Wir wollen wissen, wie es Ihnen geht. Aber keine Angst, wir wollen nicht wissen, wer den größten Knall hat. Das wissen Sie untereinander am besten. Ja? Und dann fangen die meisten schon an zu lachen. Weil viele denken immer, oh, jetzt kommt der Psychologe. Der guckt mir hinter die Stirn. Und ich sage immer einfach nur, wir wollen wissen, wie es Ihnen geht. Und das habe ich aber vorher mit den Verantwortlichen geklärt. Das wird dann in der Regel von Interessenvertretung und Personalleitung nochmal unterstützt, indem die sich selber nochmal dazu committen, vielleicht auch nochmal die Geschäftsleitung. Und dann entsteht ein ganz anderer Eindruck. Und ich mache einfach die Arbeitsschutzanforderungen wieder mit. Ne? Also ich erfülle alle Aspekte, die die GDA empfiehlt, weil ich das einfach fachlich als notwendig ansehe. Und genau, dann kann man in die Art der Prozessbetreuung, zum Beispiel Führungskräfte schulen und so weiter, kann man die humorvollen Themen dann einbringen. Und dazu habe ich aber erst herausgefunden, ob das zum Betrieb passt. Und das ist egal, ob es in der Pflege ist oder ob es in einem DAX 30 Unternehmen ist, an einem Standort, wo nur Ingenieure sitzen. Das, also Humor haben alle gerne, glaube ich. Ja.
Eigentlich, ne?
Ja. Genau.
Wenn wir ihn zulassen, ne?
Wenn wir ihn zulassen, genau.
Kann man Humor irgendwo verlieren? Oder Humor wieder verlernen? Weil Kinder sind ja unfassbar humorvoll.
Genau, die scheitern dann immer an dem, was die Erwachsenen selber aus ihrer Kindheit nicht mehr wissen. Das sage ich als dreifacher eigener Vater und insgesamt mit Patchwork haben wir 6 Kinder und manchmal nervt es auch einfach nur. Aber es ist eine kindliche Wahrnehmung der Welt, ist tatsächlich in der Regel etwas, was sehr humorvoll ist. Und ja, kann man den Humor verlieren? Ich habe ein ganz fast schon dramatisches Beispiel so aus dem deutschen Prominentendasein. Felix Lobrecht, vielen vielleicht bekannt von dem Podcast Gemischtes Hack, hat jetzt angekündigt, ich glaube, es ist noch keine 24 Stunden her, dass er sich ein Jahr mal rausnehmen möchte, weil er einfach nicht mehr kann, ja, weil er sich einfach überarbeitet hat. Und ich glaube, das könnte man in die Kategorie so ein Stück weit packen, den Humor verloren zu haben. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren auch so mit Comedians und auch mit deren Historie. Und da gab es auch tatsächlich Phasen, bei denen, die wir immer als lustig wahrnehmen, wo die einfach gesagt haben, ja, wenn es zu viel wird, dann kann ich auch nicht mehr lustig sein. Ne? Und es geht halt so weit, dass ein Kurt Krömer oder ein Thorsten Sträter dann von ihren
Stimmt.
Depressionen erzählen. Und da, glaube ich, ist es sehr individuell, auch an der Lebensphase, manchmal begründet, warum Humor in dem Moment nicht passt. Aber es ist wirklich im Moment. Auch die Öffnung für Lösungen später kann wieder über Humor passieren. Und das gibt es zum Beispiel in einer provokativen Therapie. Das ist eine psychotherapeutische Art und Weise, mit Traumata oder anderen Dingen umzugehen. Also das ist dann allerdings ein Anlass. Ne? Dann ist schon irgendwas gewesen meistens, eine Lebenskrise oder irgendwas anderes. Ja.
Jetzt sind wir ja, die meisten von uns, irgendwie keine Kabarettisten, heißt das, ne? Also Kabarettisten, sondern
Ja.
irgendwie Arbeitsschützer, also SIFAs, Sicherheitsingenieure, andere Arbeitsschutzexperten. Was hast du denn so für uns? Und ich bin jetzt hab, glaube ich, Humor und trotzdem fallen mir jetzt diese ganzen schönen Beispiele, die du jetzt schon gesagt hast, nicht ein. Was hast du denn so für die normale Sifa für Tipps, um vielleicht so ein bisschen humorvoller manchmal zu sein? Weil lustig und humorvoll ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Oder fröhlich und humorvoll. Also was kannst du da so mitgeben?
Ja, also ich habe ja den Schwerpunkt bei mir in der Verhaltensprävention und da möchte ich dann einfach ansetzen. Ich glaube, Haltung, also für sich selber erstmal auch zu schauen, welche Art von Humor ist meine. Es gibt sehr viele verschiedene. Und dann auch im Umfeld zu schauen, mit welcher Art von Humor komme ich gut zurecht. Also zum Beispiel liebe ich seit Kindesbeinen Wortspiele. Ja, das finden aber nicht alle lustig, manche sind davon genervt. Dann gibt es Menschen, die mit Ironie gut zu erreichen sind und genau verstehen, was gemeint ist. Vielleicht bis hin zur Satire. Bei Sarkasmus muss man aufpassen. Das hat meistens dann schon tiefergründige ja, Gründe, könnte man tatsächlich sagen, auch in Betrieben. Also da werde ich immer sehr hellhörig, wenn ich dann in Gremiumssitzungen wirklich sehr sarkastische Dinge höre. Ja, und so, wenn man Lust darauf hat, verschiedene Arten von Humor auszuprobieren, am besten die, die einem selbst passen und dann gucken, Dinge selbst nicht mehr so ernst zu nehmen, die man vielleicht noch sehr ernst genommen hat. Da kann man bei den Kindern zu Hause anfangen. Das ist manchmal relativ simpel. Genau, dann was ganz Praktisches, was ich gemacht habe seit 15 Jahren. Ich habe sowas wie ein Humortagebuch und das kann man betrieblich machen. Ich kenne Betriebe, die das machen, die sich
Ein
einfach
Tagebuch?
ein
Habe ich nicht verstanden.
Humortagebuch, genau, ein
Tagebuch, okay. Ja.
Humortagebuch. Und die suchen einfach oder sind achtsam, könnte man sagen, für die lustigen Momente im Arbeitsalltag. Und dann wird das an irgendeiner Stelle einfach aufgeschrieben und zum Beispiel zum Jahresabschluss genutzt, um nochmal ein paar Anekdoten aus dem Jahr zu erzählen oder auch in irgendwelchen Sitzungen mit Führungskräften, mit der Geschäftsleitung und so weiter. Und das Schöne ist, es hat immer irgendeine Geschichte aus dem Betrieb. Das heißt, alle können anknüpfen. Es ist nicht irgendwie geskriptet, da ist kein Autor gewesen, der sich irgendwas ausgedacht hat. Und das kann helfen, einfach mal zu schauen, wir alle sind nicht perfekt. Ja, selbst Betriebe, die Six Sigma eingeführt haben, sind nicht perfekt. Dann immer mal schauen. Ja, die Null-Fehler-Toleranz, die berühmte. Das kann helfen, auch den Druck rauszunehmen und wieder lockerer zu werden und kreativ zu werden, schafft man nur, wenn das Gehirn nicht belastet ist die ganze Zeit. Genau, und dann geht es im Prinzip so ganz pragmatisch weiter, so das eigene Mindset schulen. Es gibt ganz viel Literatur. Das Internet ist voll, also ich nenne jetzt nur mal einen sehr bekannten Kanal, das ist YouTube. Da gibt es ganz viele Dinge kostenlos. Und dann ausprobieren, weil es sehr viel mit Tempo zu tun hat, sehr viel mit Gefühl dafür, an welche Stelle passt es. Und da kann man von Comedians eine Menge lernen, weil die verdienen damit ihr Geld. Das heißt, wenn das nicht funktionieren würde und wenn es nur ein Witz ist, den die erzählen, dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht, weil die genau aufs Tempo achten, genau auf den Aufbau achten. Das ist wieder das Thema Handwerk. Genau, und dann vielleicht Druck machen wäre ganz schlecht, wenn man Humor lernen möchte. Also das ist keine gute Rahmenbedingung. Dann lieber sagen, ich gebe mir Zeit, ich habe da Interesse und wenn das konkreter wird, dann fängt man, glaube ich, an, wie bei jedem Hobby, sich damit konkreter zu beschäftigen. So war das bei mir, plus natürlich diesen Hinweis oder diese Empfehlung seitens meiner KundInnen, SeminarteilnehmerInnen, das doch systematischer zu machen. Und genau, so, das wären so die pragmatischsten Empfehlungen, aber es steht und fällt, glaube ich, auch mit dem, wie ich mich selbst sehe, weil großer Teil von Humor, insbesondere die bekannten Comedians und Kabarettisten, leben davon, dass sie selbstironisch sind. Ja, das muss man auch sein. Und das ohne die Fachlichkeit zu verlieren. Ich glaube, es ist die Hauptaufgabe, dass man nicht nur als Clown wahrgenommen wird. Aber wir haben ja vorhin schon gehabt, ich glaube, wenn einer nicht als Spaßmacher verdächtig ist, dann ist es die Sifa.
Ja, genau. Was uns dann zu unserer größten Herausforderung bringt.
Genau, ist eine.
Ja.
Ja.
Aber du, so wie ich dich jetzt eben auch vernommen habe, ne, du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, ne, wo man dich finden kann. Auf LinkedIn bist du auch, ja, doch durchaus auch aktiv, ne? Da findet man dich überall, ne? Und kann mal schauen, was du so als humorvolle Siefer eben auch machst, um dich einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen, oder? Da kann man dich erreichen.
Genau, am aktivsten bin ich gerade bei LinkedIn. Das möchte ich auch ausbauen, weil ich merke, dass es auch gut funktioniert. Ich habe ganz tolle neue Kontakte darüber auch in den letzten 2 Wochen bekommen. Von daher, genau, das ist am aktivsten. Der YouTube-Kanal, den darf man eigentlich gar nicht erwähnen, der ist nicht gut
Ach
gepflegt.
so.
Aber es ist in Ordnung. Also es ist ja da, man findet es auch. Und das war damals ein Projekt zusammen mit einem sehr tollen jungen Team von ja, Social Media Produzenten, wenn man so möchte, und Kameraleuten hier aus Berlin, und habe mit denen einfach mal alles aus dem Kopf rausgeschrieben, was ich so an Unsinn drin hatte. Und das ist in 24 Videos eingeflossen, in so Kurzvideos. Die sind allerdings, und das ist halt auch etwas, was ich gelernt habe, nicht für jede Zielgruppe. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, was sehr klar ist, was ich auch nur empfehlen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, immer zu schauen, wer ist meine Zielgruppe, passt das eigentlich? Und wenn es zu akademisch wird, und das ist, glaube ich, das, was ich mir selber dort, das Zeugnis muss ich mir selber ausstellen. Mir hat das damals gefallen, was ich gemacht habe, aber ich habe sehr wenig daran gedacht, wie das so bei Publikum ankommt. Vielleicht ist das auch gar nicht falsch, aber das, was dort zu sehen ist, ist nicht das, was ich auf der Bühne mache, weil das würde so nicht funktionieren.
Ja,
Genau.
okay,
Und
weil
das
die
ist aber
Zielgruppe eine
auch,
ganz andere ist, ne?
und das ist eine Lernerfahrung, welche Themen gut ankommen. Ja, und ich integriere halt Arbeitsschutzthemen auch mit sehr vielen Themen aus der Verhaltensprävention, wenn es um Gesundheitsförderung geht, weil das einfach ein Eldorado ist, gerade wenn es ums Essverhalten geht, ich könnte mich nur weghauen. Ja, und jeder von uns kennt das. Und das, genau das ist der
Wenn wir
Punkt.
das
Nämlich,
alle mal mit Humor nehmen würden, ne, unser eigenes Essverhalten, das
genau,
würde
und das noch so als Empfehlung, je besser die Menschen, die man vielleicht auch so ein bisschen unterhaltsamer oder humorvoller abholen möchte, je besser die anknüpfen können an das Thema, was dort gerade ja auch vielleicht besprochen wird oder was irgendwie in der Kommunikation ist, desto besser ist die Akzeptanz. Also wenn es abstrakter wird, dann brauche ich immer sehr viel Hintergrundwissen und das funktioniert dann nicht mehr. Also ich könnte eine nerdige Veranstaltung nur für Sievers machen, weil dann alle wissen, wie es gemeint ist. In einer Belegschaft zum Beispiel von einem Pflegebetrieb erziele ich eher aus dem Alltag, den ich mit den Pflegekräften erlebe, weil die kennen das alle. Der schwierigste Kunde sind die Angehörigen. Ja, und dann hast du einfach auch bestimmte Dinge, die immer wieder kommen, die ich dort thematisiere, weil ich sie auch live erlebt habe. Und das funktioniert da zum Beispiel viel besser. Ne? Und deswegen Zielgruppenansprache und Passung ist einfach wichtig.
Okay,
Genau.
cool. Sehr, sehr cool. Ja, lieber Björn, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde das ganz, ganz toll, was du machst und wünsche mir mehr davon. Also ich wünsche mir mehr Humor und Prävention in Kombination. Ja,
Sehr gerne.
danke, dass wir dich entdeckt haben und gefunden haben. Danke, dass du heute unser Gast warst und weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg, dass du noch viele Mitarbeiter, Führungskräfte in den Unternehmen erreichst mit deiner Art und Weise.
Ja, es wird, und ich hoffe, darüber auch so ein bisschen eine andere Sichtweise auf unsere Fachschaft da irgendwie für sorgen zu können. Das ist zumindest auch das, womit ich angetreten bin. Und darf ich für euch Werbung machen?
Darfst du immer, ja
Genau.
klar.
Kommt bitte auf den Wandelwerker Kongress. Ich bin leider nicht da. Das hat damit zu tun, dass ich in meiner eigenen, ja, also die Woche ist einfach so voll, dass ich das, wenn ich mein eigener Kunde wäre, mir nicht noch zusätzlich empfehlen würde, was ich sehr schade finde. Aber genau, ich komme beim nächsten Mal gerne mit dazu. Aber ich glaube, das ist etwas, was gerade in Deutschland anfängt. Und ich sage danke, dass ihr das macht und so viele Leute dort zusammenholt. Ich habe gehört, das ist gut gebucht und von daher.
Ja, es gibt 20 Tickets gibt's noch ungefähr. Also jetzt die letzten Tickets müssen jetzt noch. Ja, so viele gibt's nicht mehr. Also für die, die jetzt noch buchen wollen,
Ja.
dann schnell sein auf jeden Fall. Ja, und wir freuen uns bei jedem und Björn für dich. Nächstes Jahr wird es einen weiteren Sicherheitskulturkongress geben, bei dem du dann, der vielleicht dann auch ein bisschen im Voraus schon bekannt sein wird, wo wir uns dann natürlich auch über deine Teilnahme freuen.
Ja, und vielleicht können wir da einfach mal lebhaft zeigen oder erlebbar machen, wie das Thema mit dem Humor funktioniert. Ich kann mich an Tagungen und Kongresse erinnern. Da ist es, glaube ich, gut, wenn man mal eine andere Perspektive. Ich finde immer so das Bockwurstloch nach der Mittagspause. Ich glaube, da funktioniert das ganz gut und das empfehle ich zum Beispiel auch meinen KundInnen, wenn die sich die
Okay.
Frage stellen, wann am Tag macht man sowas? Und das ist gut, weil die werden nicht müde davon.
Ja,
Genau.
das stimmt. Ja, danke schön.
Sehr
Danke.
gerne. Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.